Wie ihr alle wisst, sind Desinfektionsmittel knapp bzw. nicht erhältlich, außer für Wucherpreise. Hab neulich eine Spraydose gesehen für 19,99 Euro. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob man den Alkohol von Moncherie oder zum Beispiel altmodischen Thermometern herausfiltern könnte, um diesen Alkohol dann als Do-it-yourself-Desinfektionsmittel zu benutzen.
Weißt du, ich habe mich auch gefragt, vielleicht könnte man einfach so viele Moncheries essen, dass das auch schon desinfizierend wirkt so. Und vielleicht kann man ja auch so den Coronavirus abtöten.
Nee, also erstens heißt es nicht der Virus, sondern das Virus.
Man kann beides sagen.
Echt?
Ja, nur weil wir bei uns in der Zeitung das Virus schreiben, heißt das nicht, dass man nicht auch der Virus sagen kann.
Also schreiben darf man nur das eine, aber sagen darf man beides.
Man darf beides schreiben und auch beides sagen.
Okay, hätten wir das ein für alle Mal geklärt. Innerhalb der ersten Minute von Auf den Deckel Nummer 8 habt ihr schon einiges gelernt.
Genau.
Wahnsinn. Wir werden heute ganz viel lernen über das Bellinghofer Meer und alles, was drumherum schwimmt und schwamm. Und, oder? Irgendwas schwimmt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir haben uns mit dem Bellinghofer Meer beschäftigt, weil wir ja euch mit einem riesigen Fragezeichen, ein riesiger Cliffhanger quasi von Folge 7, der war, was ist das Bellinghofer Meer und was zur Hölle wollen wir jetzt eine Stunde darüber labern? Und zwar, das Bellinghofer Meer ist heutzutage ein Naturschutzgebiet in Harminkeln, ja? Und
da leben die Halunken.
In Harminkeln leben die Halunken und pinkeln in den Wald.
Und nicht ins Bellinghofer Meer.
Ja, die Frage ist, ob da überhaupt Wald ist. Jedenfalls, Harminkeln ist ein Ort, an dem die Halunken wohnen. Und wenn ihr euch fragt, wo Harminkeln ist, Nordrhein-Westfalen, zwischen Wesel und Bocholt.
Kennt jeder.
Die Metropolen im Ruhrgebiet und nördlich davon. Ist Bocholt im Ruhrgebiet? Ist Wesel im Ruhrgebiet? Ich glaube eher Bocholt im Ruhrgebiet, oder? Oh, ich weiß es nicht.
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und ich weiß es nicht.
Du kommst schon aus der Nähe von Harminkeln.
Das sind vielleicht so 2 Stunden oder so bestimmt mit dem
Echt? Ist NRW so groß?
Ja, in NRW kannst Wahnsinn. Du schon durchaus länger als 2 Stunden unterwegs sein. Mhm. Das kann schon passieren. Ja,
aber du kommst ja auch nördlich vom Ruhrpott her da quasi, oder?
Nee, südlich.
Südlich?
Ja, südlich.
Krass, dann musst du einmal durch den Ruhrpott fahren, um zum Bellinghofer Meer. Deshalb waren wir auch leider nicht vor Ort. Das können wir jetzt schon mal disclosen, leider. Dafür ganz viele andere tolle Sachen. Weil wir gehen ein bisschen in der Zeit zurück. Im Zweiten Weltkrieg. Oh, das war eine finstere Zeit. Finstere Zeit im 20. Jahrhundert. Zweiter Weltkrieg, wann war der? Von wann bis wann?
Fragst du mich das echt?
Ja, das frag ich dich echt. Also der Überfall
39 bis 45.
Sehr gut. Okay, und im Zweiten Weltkrieg war Harminkeln... 1839. Im Zweiten Weltkrieg war Harminkeln und das Bellinghofer Meer nämlich Schauplatz der größten Fallschirmjagd der Geschichte.
Wahnsinn. Mann, das ist cool. Ich habe das nicht gesehen. Wie bist du darauf gekommen? Erzähl. Das stand nicht im Wikipedia-Artikel.
Ja, aber vielleicht im Wikipedia-Artikel nach einem Wikipedia-Artikel. Kleine Frage für dich. Wer hat da gekämpft?
Die Schotten.
Die Schotten auch, tatsächlich.
Ja.
Gut, sehr gut. Das hast du aus dem Volkskundeunterricht. Nee, du bist in NRW, da lernt man das, oder was?
Ich habe letztens was zu 75 Jahre Kriegsende geschrieben. Deswegen weiß ich, dass die Schotten bei Kleve waren.
Wahnsinn, und Kleve ist ja auch in der Nähe, ne? Ja, ja.
Ja, das ist im Kreis Kleve.
Ah, im Kreis Kleve sogar, Wahnsinn. Mhm. Genau, und die Schotten haben da gekämpft, unter anderem, aber auch die Briten und auch die Amis ein bisschen, ja?
Ja.
Und da ging es
Und auf der anderen Seite waren halt die Russen, ne?
Die waren aber nicht in NRW.
Naja, auf der anderen Seite, sage ich
doch. Ja, genau, richtig. Also die haben die Nazis schon ordentlich in die Zange genommen. So, ja. Und zwar hatten sich so gegen Ende des Krieges so ein paar Nazis im Diersdorfer Wald bei Wesel gesammelt, ja, um die Alliierten eben aufzuhalten. Weil die Alliierten hatten nämlich am 24. März 1945 nichts Besseres zu tun, als den Ruhrkessel sozusagen, ne? Da wo quasi die ganze Schwerindustrie war, um die Nazis mit geilen Waffen und Panzern und Scheiß zu versorgen, hatten die quasi nichts Besseres zu tun, als einfach da einzumarschieren und alles platt zu walzen. Ja? So, und dann haben sie ihm ein paar Nazis.
Ja, die blöden Wichser, die haben da einfach die Nazis platt gemacht.
Die armen Nazis.
Was sollte das denn überhaupt? Die hatten nichts Besseres zu tun. Konnten die nicht irgendwie zu Hause sich um ihren Scheiß kümmern?
Ja, ich meine, denk mal an die ganzen Arbeitsplätze, die dadurch verloren gegangen sind. Ja,
schrecklich.
Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Das muss man sich echt mal überlegen. Naja, und auf jeden Fall waren ca. 5.000 britische und 9.400 US-amerikanische Soldaten abgesetzt. Also britische waren jetzt die, also zähle ich jetzt die Schotten mit. Ja, und also 9.400 US-amerikanische Soldaten, ne, was natürlich eine Menge ist, und eben die Hälfte Briten und Schotten. Also wirklich, also fast 15.000 Soldaten, die dort mit Fallschirmen abgesetzt wurden. Völliger Wahnsinn.
Und die Nazis wollten den die Fallschirme durchschneiden, oder was?
Die wollten vorher so die so pranken.
So, haha, damit habt ihr nicht gerechnet.
Doch kein Fallschirm, einfach nur ein Betonklotz im Rucksack. Ja, irgendwie sowas in der Art, ja. Aber das Problem halt, die Nazis, die waren da im Wald.
Die waren schon
ausgefuchst, ne? Die haben sich da versteckt und haben so gedacht, so, allerdings, die Alliierten, die hatten sich schon so gedacht, wie viele Nazis sind da wohl im Wald? Ich weiß nicht so ganz genau.
Es war gar nicht so schlecht mit Halunken, die in den Wald pinkeln, ne?
Ja, ne?
In Haminkeln.
Ja, die Haminkeln, die pinkeln, ja. Jetzt ist auf jeden Fall, die haben sich gedacht, wie viel können wir da schicken und so, wie viele Nazis sind da im Wald, wie viel brauchen wir? Und die wollten tatsächlich noch irgendwie mehr schicken, wahrscheinlich sogar doppelt so viele. Allerdings hatten sie am Ende zu wenig Transportkapazität. Ja. Aber 15.000 haben dann eben auch gereicht. Die haben dann die Nazis relativ schnell gecrushed, ja, die halt sich in den Weg gestellt haben. Und wollten dann eben den weitermarschieren zum Rheinkessel, ja? Was sozusagen das industrielle Herz der Nazi-Dussel war. Ja? Genau, und das war auf jeden Fall eine ganz, ganz fröhliche, heitere, muntere Sache. Also es sind auch von den Alliierten natürlich einige gestorben. Gott habe sie selig. Aber ja, so ist das im Krieg halt. Ne? Da muss man sich drauf einstellen. Naja, und
ist das so?
Ja, das ist schon so. Also heutzutage vielleicht manchmal nicht mehr, so wenn die Amis jetzt mit Drohnen irgendwie hin und her fliegen und einfach irgendwelche, naja, so wie es heutzutage halt so ist.
Und im Rosenkrieg?
Im Rosenkrieg, da werden Herzen gebrochen. Das Lustige ist eigentlich, dass gerade bei so Schlachten, na, wie da das eben auch eine war, in Haminkeln, halt es auch so Wikipedia-Artikel gibt, wo dann halt quasi diese Schlachten so aufgeführt sind. Passierte das und dann dies und das und jenes. So, im Prinzip ist es wie so eine Art Spielbericht. Ja. Und am Rand steht dann irgendwie auch so eine Sidebar, wo dann steht so, ja, der General gegen den. Ja, und der Trainer sozusagen, beziehungsweise der oberste General, der die Wehrmachtstruppen da befehligt hat, das war Günther Blumentritt. Ja? Und Günther Blumentritt hat die
hört
Mannschaft...
Hört sich mega nett an.
Hört sich mega... Obwohl Blumentritt, ich weiß nicht, das ist so ja, jemand, okay. Der so das Beet einfach okay, so kaputt tritt.
Also ja, die Nachbarin hat so schöne Geranien und tritt jetzt voll rein.
Ich hasse Geranien.
Günther Blumentritt ist jedenfalls 1892 geboren in München. 3 Jahre nach dem Führer, der ist allerdings nicht in München geboren, sondern in Braunau am Inn, an der deutsch-österreichischen Grenze, in Österreich allerdings. Und schlappe 19 Jahre später ist dann Günther Blumentritt zur Armee gegangen.
Mit 19 Jahren erst? Also ist man nicht irgendwie damals schon so mit 11 zur Armee gegangen?
Mit 11?
Ja. Nein, aber zumindest so mit 14 oder so war das schon normal, dass man jetzt irgendwie, ab 14 musste man wahrscheinlich erst in den Krieg ziehen. Und so Bundeswehr war dann aber trotzdem doch nicht erst mit 19, oder?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe. Jedenfalls ist er ja nicht als einfacher Gefreiter oder sowas zur Armee gegangen, sondern direkt als Fahnenjunker. Das ist sozusagen heutzutage auch noch ein Dienstgrad, der sozusagen ein Offiziersanwärter ist. Also der ist quasi wie so ein Referendar oder Volontär für Offiziere.
Mhm. Ja.
So. Und das ist er dann eben auch ein paar Jahre später geworden. Er fand das super. Er ist dann auch auf die Kriegsschule in Danzig, in deutschen Danzig, was ja heute Polen ist, zum Glück, gegangen. Und ein Jahr später war er dann Leutnant. Ja, also Leutnant ist sozusagen jetzt für alle Leute, die sich jetzt nicht so gut auskennen mit den Dienstgraden Militär, Leutnant ist sozusagen der niedrigste Offiziersgrad, aber schon Offizier, aber eben der niedrigste Offiziersgrad. Genau, und dann kam zum Glück endlich der Erste Weltkrieg. Also der Erste Weltkrieg.
Zum Glück.
Ja, für ihn, ja. Weil dann ist er weiter befördert worden. Dann war er Adjutant von irgendeinem anderen, von irgendwelchen Regimenten. Adjutant ist sozusagen derjenige, der so die Pläne schmiedet und der so sagt, ja, hier, ihr müsst hier links und dann rechts und dann feuern und dann zurück und wieder in den Graben und dann warten, bis der nächste Tag gekommen ist und so wie der Erste Weltkrieg halt war, so zermürbend. Naja, und er fand das so geil und war so gut da drin, dass er ganz viele tolle Orden bekommen hat, zum Beispiel auch den von den Hohenzollern. Als der Erste Weltkrieg dann vorbei war, hat er dann zwischendurch auch noch so eine Guerillatruppe, den Freikorps Thüringen, befehligt, ja. Weil, ja, er fand halt einfach Krieg, das Kriegsgame einfach so geil, dass er halt zwischendurch gedacht hat, oh, jetzt ist kein Krieg, muss trotzdem irgendwas machen mit Kämpfen und so, ja. Die haben auch ganz viele tolle Sachen gemacht. Naja, und dann ist er zur Reichswehr, dann wurde er befördert und so weiter und so fort. Und 1933 wurde er dann Taktiklehrer, ne? Also als die Nazis dann die Macht ergriffen haben, da wurde er Taktiklehrer.
30.01.
Nice. Super.
Siehst du?
Sehr gut.
Ich kann auch was.
Ja. Und dann hat er ein bisschen noch die Wehrmachtsnazis irgendwie so befehligt. So, hat gesagt und hat den Schulungen gegeben, so Coaching-mäßig, so, ja, wenn jetzt so der Krieg kommt, dann müsst ihr so voll wachsam sein. Und die so, hä, welcher Krieg? Also, ach so, ja, ne? Ich weiß ja nicht, ob da vielleicht der nächste Krieg kommt, aber es könnte sein, weil unsere gesamte Industrieproduktion stellt Waffen für uns her, die wir nicht exportieren. Und wir haben völlig irren, wahnsinnigen Typen an der Macht, der gesagt hat, dass er Krieg haben will.
Aber alles ist offen.
Aber alles ist offen. Vielleicht verhandeln wir einfach auch nur mit den anderen Ländern so mega gut, dass sie sagen, ja, Russland könnte haben, Polen könnte haben, Tschechien könnte haben, alles.
Und jetzt gibt's die Retourkutsche von Tschechien.
Zack, und jetzt gibt es die Retourkutsche von Tschechien. Da kommen wir später aber noch zu.
In unserem Haiku.
Haiku. Genau. Und ja, das war dann toll. Und er war auch einer der Strippenzieher der Invasion Polens. Mega geil. Er hat sich dann so gedacht, so, das wäre dann mal der richtige Masterplan. Also für die, die es nicht wissen, im September 1939 hat dann Hitler gesagt, komm, wir setzen jetzt mal dieses ganze Kriegsding irgendwie so in die Tat um. Und nehmen jetzt einfach mal Polen ein.
Ja, aber erstmal haben die doch gesagt, nein, Polen, wir werden euch nicht einnehmen, versprochen, das machen wir nicht. Und eigentlich waren sie schon auf dem Weg.
Ja? Genau, und dann gab es ja dieses fingierte Ding irgendwie, dass sie gesagt haben, oh, die polnischen Soldaten haben uns angegriffen. Und
ja, genau.
Ja, genau. Genau.
Wir mussten uns wehren.
Genau, und das hat sich eben Günter Blumentritt mittlerweile also auch mit ausgedacht. War natürlich eine Teamleistung, die haben natürlich so im Redaktionsraum so gesessen und haben sich so die Bälle hin und her. Brainstorming mit so einem Flipchart vorne und so, ja, hier vielleicht, ah, dann können wir die Polen dazu bringen, dass sie das machen und dann machen unsere Soldaten das und da. Also es war auf jeden Fall alles eine ganz tolle Meisterleistung. Ja, genau. Und dann hat er mit seinem Busenfreund, möchte ich fast sagen, Gerd von Rundstedt, auch so ein Generaltyp, irgendwie so ein Militärspacko, ja, mit dem hat er dann eben den Polenfeldzug an den Start gebracht. Mega geil. Und auch den Frankreichfeldzug, ne, das war ja in Deutschland ganz toll. Also die Nazis hatten sich ja toll ausgedacht, irgendwie, wir machen hier zwei Frontenkrieg. Und weil, ich meine, eigentlich hat, sehr gut, eigentlich hat sich ja Hitler gedacht, ja, wir brauchen einen Lebensraum im Osten für unsere Nazi-Leute, so, für unser Nazi-Volk. Weil das ja klar ist, braucht natürlich extrem viel Platz, die Nazis. Die haben erstens große Stiefel, zweitens dicke Bäuche, braucht man halt Platz, ne? So, und dann hat er aber auch noch gedacht, ach komm, wir können doch jetzt auch an der anderen Front auch noch einen Krieg anfangen, weil jetzt haben wir es doch an der Ostfront so gut geschafft, nehmen wir einfach noch Frankreich ein. Und sowohl die Invasion von Polen als auch die Invasion von Frankreich ging extrem schnell und extrem unkompliziert. Und das ist jetzt das, was das Ausland auch nicht so gerne hört, aber auch, weil es dort Leute gab, die dachten sich so, ja, Nazi sein, schon geil. So. Also auch einige Franzosen, die sich so gedacht haben, wäre vielleicht doch ganz cool.
Wollen auch dazugehören
und die Polen bitte auch. Aber naja, gut, heutzutage ist es, ja, weiß nicht, nicht so gern gehört. Aber auf jeden Fall, die Nazis waren natürlich die größten Übeltäter in dem ganzen Ding, das ist ja klar. Ist ja auch so. Also, das ist ja auch, steht ja auch nicht außer Frage. Naja, und er hat auf jeden Fall den ganzen Kriegsscheiß da irgendwie durchgezogen, hat tolle Schlachten geschlagen und war ein sehr erfolgreicher General, beziehungsweise also Offizier und
also Karriereleiter extrem steil gegangen. So.
Also. Karriereleiter, also war für den einfach super. Also war wirklich, wirklich super. War bestimmt seine so, wenn es damals schon das Lied irgendwie gegeben hätte von Juli, geile Zeit, ja. Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit. Dann hätte er es nach dem Krieg auf jeden Fall gesungen.
Ohne das, es tut mir leid.
Es tut mir leid, es ist vorbei. Naja.
Naja, okay. Okay.
Ja, ja, schon. Also das tut eben schon, hat ihm schon wehgetan.
Ja, sowas. Okay.
Naja, jedenfalls wurde dann im April 1944, am 1. April sogar, also hat er wahrscheinlich das am Anfang noch für so einen April's Fool's Joke gehalten, aber da kam er dann in die Führerreserve. Heißt quasi ein General, der zwar noch offiziell General ist und auch Bezüge hat und so, aber eben irgendwie kein Heer, was er befehligen kann. Und ich meine, was ist ein General ohne Heer? Einfach nur ein Typ. Ja, so. Es war einfach nur ein Typ. Naja, und dann war er auf jeden Fall den ganzen Sommer 1944, war er dann halt so, naja, sagen wir mal, ohne Truppen. Und ist dann so ein bisschen so hin und her gereist. Ne? Und im Herbst 1944 ging es dann endlich weiter für ihn. Da war es richtig geil. Da wurde er dann nochmal eingezogen und sollte eben diese das Truppe... Das
Comeback sozusagen.
Das war sein Comeback sozusagen, nach einem halben Jahr. Da wurde dann quasi nochmal dazu verdonnert. Oder ihm wurde die Möglichkeit gegeben, möchten wir es mal positiv formulieren für ihn, diese Truppe in Haminkeln zu befehligen. Was dann leider dazu geführt hat, dass er, naja, diese Schlacht leider verloren hat, also für ihn leider. Muss bei diesem Thema echt aufpassen mit den Adjektiven. Und
so mega geil.
Ja, mega geil für ihn auf jeden Fall.
Leider verloren.
Ich meine, er hatte schon auf jeden Fall richtig Bock, das muss man halt auf jeden Fall sagen. Das hat man dann auch gesehen, das sieht man auch später noch. Naja, und bis zum März 1945 hat er dann sogar noch weiter gekämpft. Also auch nach dieser verlorenen Schlacht wurde er trotzdem noch als Offizier, weil die Offiziere...
Herr,
die
aber ist ja nicht, er da noch entkommen dann bei der verlorenen Schlacht?
Ja, haben ja, die ihn da nicht... Naja, die waren noch arschig genug, dass die Offiziere dann so schnell wie möglich abgehauen sind. Das kleine Fußvolk, das wurde dann irgendwie halt noch irgendwie verheizt, aber die Offiziere sind halt abgehauen und haben sich dann abgesetzt. Und so war es bei Günter Blumentritt eben auch. Und es war sogar so, dass er sich dann abgesetzt hat und eine eigene Armeegruppe führen durfte nochmal, die den Namen Armeegruppe Blumentritt führte. Ja. Das waren dann sozusagen alle Soldaten, die irgendwie so in Norddeutschland noch übrig waren von den ganzen Divisionen, wurden dann quasi nochmal zusammengezogen, so in Schleswig-Holstein, um dann eben nochmal irgendwie den letzten Widerstand zu leisten. Also
von 100 Truppen sind so jeweils
drei Leute
übrig geblieben und die haben dann wieder fast eine ganze Truppe dann bilden können.
Genau, ja.
Ja, okay.
Das war so der Plan und die Armeegruppe Blumentritt, das war halt so wirklich am Ende des Krieges, wo eigentlich schon klar war, okay, die Deutschen werden das wohl nicht gewinnen, waren die ja eben.
Aber ich wollte schon immer mal eine Truppe, die so heißt wie ich.
Ja, genau, so. Da hat er dann quasi nochmal sein Solo-Album gemacht. Ja,
okay, Günther, also wenn, dann aber jetzt.
Wenn, dann aber jetzt. Ich meine, ganz ehrlich, die Zeit läuft ab, die Uhr tickt.
Komm, dann mach
jetzt. Wir schicken einfach alle komischen Soldaten vorbei, die noch übrig sind und noch Bock haben. So, und ab geht's. Ja? Also fürchterliche Scheiße und die bestand eben, also diese Armeegruppe Blumentritt bestand bis zur Kapitulation der deutschen Reichsführung am 8. Mai 1945. Und was ich tatsächlich nicht rausfinden konnte, warum das so war, Günter Blumentritt wurde erst am 1. Juli 1945 gefangen genommen, also in Kriegsgefangenschaft. In US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft war er dann die nächsten 3 Jahre. Aber er wurde erst am 1. Juli festgesetzt. Und er ist auch nicht geflohen oder so, sondern er ist quasi, also er wurde dann aufgegriffen wieder, so. Und naja, da war auf jeden Fall in US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Es gibt wahnsinnig viele Aufzeichnungen von ihm, auch aus der Zeit. Und die sind sogar im Internet zugänglich. Und für jeden, den das interessiert, bitte mal reinschauen. Das Problem ist halt, man kann es extrem schlecht lesen. Und man hat da wirklich wahnsinnige Probleme, das zu lesen, weil halt einfach die Handschrift ganz schlimm war. Und man sieht auch tatsächlich so ein bisschen so ein leichtes Trauma bei dem Typen, so was die Handschrift angeht, weil später wurde seine Handschrift dann wieder deutlich besser, als er dann nicht mehr in Kriegsgefangenschaft war. Also ganz so toll wird es für ihn nicht gewesen sein, aber ich meine, er hat extrem viele Leute auf dem Gewissen, von daher finde ich das auch nicht so schlimm. Aber das Krasse ist eigentlich, also das Krasse seiner ganzen Story ist eigentlich, er war einer der führenden Generäle im Nazireich sozusagen, ist aber nicht verurteilt worden, wie so ganz viele Leute. Im Gegenteil, er hat danach sogar eben noch irgendwie publiziert, der hat noch ein bisschen in die 60er gelebt, und hat dann noch irgendwelche Bücher geschrieben, zum Beispiel das deutsche Soldatentum im europäischen Rahmen oder die USA aus der Sicht eines Soldaten. Und ich hätte so gerne einfach mal in diese Bücher reingelesen. Irgendwann werde ich das machen, dann machen wir eine Blumentritt-Sonderfolge. Ich bin da mega am Start. Aber das Problem ist halt, die Bücher, die sind vergriffen und die sind nicht irgendwie fotokopiert oder so. Aber würde mich wahnsinnig interessieren, was da drin steht. Naja, und das Spannende ist an solchen Persönlichkeiten ja immer, wie haben sie sich nach dem Krieg gerechtfertigt? So, ich meine, du hast bei dem ganzen Scheiß mitgemacht, so. Ich meine, offensichtlich hat er einfach Bock auf Krieg. So, das war einfach, also, das kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen, aber er hatte einfach Bock. Weil er hat,
jeder hat so seine Interessen halt, ne? Also,
jeder hat seine Hobbys auch.
Ja.
So, bei Blumentritt war es halt so.
Blumentreten und Krieg.
Ja, es ist ja beides schon mal relativ nah beieinander, ja. Und, naja, er hat auf jeden Fall gesagt, gerechtfertigt hat er sich damit, er habe ja quasi dem Volk gedient. Und die Armee ist ja dazu da, das Volk zu beschützen und das Volk irgendwie voranzubringen. Und deshalb war sein Job sozusagen eigentlich fast schon demokratischer.
Oder heldenhaft auch, ne?
Heldenhaft, auf der, ja. Genau. Sah sich im Prinzip dem Volk verpflichtet, das Volk zu schützen und das Volk sozusagen voranzubringen. Und deshalb hat er eben auch Polen und Frankreich erobert. Weil ohne das wäre natürlich das deutsche Volk niemals irgendwie ansatzweise irgendwie klargekommen. Das ist ja logisch.
Ja, danke auf jeden Fall, sollten wir erstmal sagen, finde ich.
Danke, also, danke Günther.
Wo wären wir jetzt?
Wo wären wir
wenn
heute?
Wenn es dich nicht gegeben hätte.
Wenn du nicht für Frankreich und Polen irgendwie gesorgt hättest.
Du hast unsere Großeltern beschützt.
Ja. Genau. Und als er noch in Kriegsgefangenschaft war, hat er geschrieben, die Welt versteht das nicht. Aber sie war auch noch nie in einer solchen Lage.
Ja.
Ja,
ja klar, das ist, kann man auch, ja, klar, wer nicht weiß, was er da durchgemacht hat, ne, also der braucht nichts zu sagen.
Ja, genau. Und dann hat er noch irgendwie, zwischendurch hat er in seinen wirren Schriften dann irgendwann noch gesagt so, ja, die Demokratie ist ja eigentlich schon ganz geil, weil das ist ja quasi, steckt ja schon das Wort Volk auch drin, so die Volksherrschaft, die ist ja eigentlich schon ganz geil. Ja, aber das müsste dann auch schon irgendwie so eine direkte Demokratie sein, sodass das Volk immer alles entscheidet und so. Ja, und dann hat er plötzlich irgendwie angefangen zu behaupten, irgendwie, ja, die alten Germanen und die Deutschen des Mittelalters seien auch schon irgendwie aufrechte Demokraten gewesen. Und dann habe ich aufgehört, das zu lesen, weil dann war es mir irgendwie dann doch einfach zu wirr. Ja. Und Fun Fact, in der Wikipedia steht übrigens, dass er ein Bundesverdienstkreuz gekriegt hat. Ein Bundesverdienstkreuz, also der höchste Orden der Bundesrepublik Deutschland, die ja bekanntlich erst 1949 gegründet wurde. Dann habe ich mal ein bisschen nachrecherchiert, Bundesverdienstkreuz, es gibt zum Glück einen Wikipedia-Artikel mit den Trägern des Bundesverdienstkreuzes, da habe ich dann Blumentritt eingegeben, dann stand da eben Rainer Blumentritt, Kommunalpolitiker und Hobbyarchäologe. Daraufhin habe ich dann bei dem Unterpunkt Auszeichnung und Beförderung Wikipedia-Artikel von Günther Blumentritt dann das Bundesverdienstkreuz rausgelöscht und es ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.
Das ist Engagement.
Engagement.
Also du hättest es nicht tun müssen, aber das war Zivilcourage.
Zivilcourage. Ich hab mich quasi den Nazis entgegengestellt.
Ja.
Und ich meine, er hat genug komische Auszeichnungen bekommen, zum Beispiel die Spange zum Eisernen Kreuz, zweite und erste Klasse, das Deutsche Kreuz in Gold, die Medaille Winterschlacht im Osten, das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, und sämtliche andere komische Auszeichnungen, die es im Nazireich so gab.
Ja, falls das jetzt irgendwie ein Nazi war, der noch das Bundesverdienstkreuz da reingefügt hat, dann hast du es dem so richtig gezeigt. Aber ich würde aufpassen.
Warum?
Ja, nicht, dass die sich bei dir rächen wollen oder so, ne?
Und dann schreiben die irgendwann in meinen Wikipedia-Artikel rein, dass, so, dass ich so ein übler Nazi war.
Okay, ja, also jetzt hast du auf jeden Fall allen Menschen weitergeholfen, die irgendwie viel auf Wikipedia surfen und auf Günther Blumentritt landen, auf seinen Artikel, und dann total verwirrt werden und gar nicht mehr die Welt verstehen würden. Und wir tun jetzt was Gutes für diejenigen, die ein bisschen anderswo rumsurfen wollen. Und zwar mit dem Song Surfing in the Space von Reverb Boy.
Nazis raus aus unserem Podcast. Auf den Deckel Nummer 8. Wir haben zwar gerade über ein paar Nazis geredet, Nazi-Talk gemacht sozusagen, aber wir wollen natürlich nochmal klarstellen, Nazis sind doof und Nazis gehören nicht in diesen Podcast, nicht in das Auf-den-Deckel-Land, nicht in die Auf-den-Deckel-Welt. alles das, da wollen wir die Nazis nicht haben. Und deshalb reden wir jetzt über was ganz anderes. Katrin Braun.
Über etwas ganz anderes. Oh. Ja, wirklich was ganz anderes. Und zwar, du hast am Anfang schon ganz gut angedeutet, so meine persönliche Assoziationskette war jetzt nicht so lang. Bellinghofer Meer liegt in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, Kleve, Kreis Kleve, da kann man mit dem Fahrrad fahren bis nach Holland. Soweit ist das nämlich nicht. Holland, Gras, Rauchen, Coffeeshops, Grenze, Zoll, Drogen, Schmuggel.
Das hat sich gerade so ein bisschen angehört wie ein Bushido-Song, ehrlich gesagt. Sonnenbank-Flavor.
Ja, und da bin ich nämlich auch schon bei meinem Thema angelangt. Ich habe nicht so krasse Fallschirmangriff-Attacken, Invasionen gefunden, irgendwie bei meiner Recherche. Bellinghofer Meer, ich weiß nicht.
Da hat es bei dir nicht so...
Naturschutzgebiet, also na, ich bin für Natur und so und Umwelt und soll alles bleiben, bitte. Aber ich interessiere mich dann doch eher für Drogen.
So persönlich oder so wissenschaftlich?
Nein,
oder?
Nur rein wissenschaftlich und journalistisch natürlich.
Mhm. So gehört sich das für eine aufrechte deutsche Frau Braun.
Genau. Ich habe mich auf jeden Fall so ein bisschen informiert, wie ist es denn eigentlich so mit der Grenze, ne? Also ich meine, wie gesagt, ich komme aus Nordrhein-Westfalen.
Ist das wirklich eine Grenze?
Ist das überhaupt wirklich eine Grenze?
Ist es eine unüberwindbare Grenze? Wettergrenze? Baumgrenze? Schamgrenze? Es gibt so viele verschiedene Grenzen. Was für eine Art von Grenze ist es?
Naja, es ist auf jeden Fall eine Landesgrenze.
Ah, okay.
Naja, so in erster Linie würde ich mal sagen, aber auch eine Moralgrenze vielleicht.
Oh.
Eine Verbotsgrenze, die man überschreiten kann.
Aber nicht sollte.
Eine Verbotsgrenze, die man auf keinen Fall überschreiten sollte, wenn man nicht in den Knast kommen
Aber auch nicht unterschreiten sollte.
Aber was ist denn, wenn man sie überschritten hat und in den Knast kommt? Also wenn du jetzt irgendwie 10 Kilo Gras im Kofferraum liegen hast und dann
zufällig
irgendwie hat dir das untergejubelt und du kannst überhaupt nichts dafür. Du wolltest nämlich eigentlich nur so in Holland ein bisschen so an den Strand fahren und so ein bisschen ins Madame Tussauds in Amsterdam gehen und dann kommst du zurück und dann, boah, dann hält dich die Polizei an und denkst so, man weiß ja auch nicht, woher das kommt.
Nö.
Weiß ich auch nicht. Das muss mir da aber irgendwer reingetan haben. Ja, so Gras ja. Im Wert von 10.000 Euro.
Aber könnte es nicht tatsächlich sein, dass es so, also zum Beispiel, du hältst jetzt irgendwie kurz vor der deutschen Grenze, so bist jetzt irgendwie mit deiner Family unterwegs, irgendwie so schöner Ausflug nach Holland, ans Meer, Seeland, Diddledei, schöne Ferienwohnung am Strand, wo du jetzt schon seit 20 Jahren immer hinfährst mit deinem Wohnmobil. Okay, mit dem Wohnmobil, dann zur Ferienwohnung, seltsam, aber geht's. Naja, und
damit du halt auf dem Weg von NRW 2,5 Stunden lang auch noch richtig Komfort hast, ne?
Ja, genau.
Musst du gar nicht aussteigen, um aufs Klo zu gehen.
Aber das ist genau das Ding. Dann hältst du an einer, du fährst und dann gehst du aufs Klo. Okay, nee, aber du hältst an, sagen wir, du hältst an. Und dann sind auf dem Parkplatz, da wo du anhältst, sind schon die Gangsters. Die stehen da dann schon und sehen dann schon, unauffällige Familie mit Wohnmobil. Aha, da gehen wir jetzt mal hin. Und dann drohen wir denen mit Waffengewalt und sagen so, ey, du nimmst jetzt das Päckchen Gras hier mit, die 30 Tonnen Gras nimmst jetzt mit. Und schmuggelt sie für uns über die Grenze, weil ihr seid unauffällig und wir sind Gangsters, wir sind tätowiert, wir haben so eine Träne am Auge tätowiert und deshalb würde die Polizei direkt sehen, dass wir Gras dabei haben und wir drohen euch jetzt, macht das, und dann bringt ihr das, wie gesagt, so als Kurier quasi, wie es ja auch irgendwie in diversen Filmen schon beschrieben wurde, dass Leute irgendwie Drogen injiziert bekommen haben oder die mussten dann so Päckchen schlucken und so. Und dann platzen die
Päckchen und dann sterben die an einer Überdosis.
Ja, genau. Oh, genau. Und dann sowas vielleicht auch an der deutsch-holländischen Grenze. Gibt es sowas? Weiß ich nicht.
Gibt es.
Reine Spekulation.
Gibt es tatsächlich. Gibt ich weiß noch nicht so ganz genau, was dich dann als Familie daran hindert, zu sagen, ja, okay, machen wir, kein Ding. Und dann steigst du halt ins Auto mit den ganzen Drogen und dann wählst du halt die 110 und sagst so, ey, da haben uns ein paar tätowierte Leute mit Tränen unterm Auge gezwungen, Gras zu schmuggeln. Und bevor ihr uns catcht, sagen wir euch lieber Bescheid.
Naja, aber vielleicht sitzen die ja dann mit dem Wohnmobil. Und haben die gezogene Waffe am Start. Darüber schon mal nachgedacht?
Das ist nämlich passiert und mitbekommen haben das Clemens, Luis und Heike Michaelis.
Aha.
Das sind nämlich zwei Anwälte aus der Umgebung dort. Die haben es zum Beispiel, und die vertreten halt ganz gerne so Kuriere. Ja?
Ganz gerne.
Ja, das machen die, glaube ich, wirklich ganz gerne. Also das ist so zumindest deren Zielgruppe. Die haben zum Beispiel schon so einen alten Rentner vertreten, der irgendwie für sehr, sehr erschreckend sehr wenig Geld das gemacht hat für irgendwelche Leute, die ihn ausgenutzt haben.
Das ist die Altersarmut in Deutschland.
Und dann wurde er halt vom Zoll kontrolliert und meint so, ja wie, das ist jetzt schlimm, so, dass ich jetzt so ein bisschen, ist ja, das ist doch nicht viel, ist doch nur ein bisschen Gras so. Und dann, also, die haben den vertreten und das war, er war tatsächlich so extrem naiv, dass alle hatten Mitleid mit ihm und dann war es irgendwie dann doch. Ja, er wurde schamlos ausgenutzt. Naja, auf jeden Fall, Clemens, Luis und Heike Michaelis sind Anwälte. Wie gesagt, die haben da ihre Zielgruppe und die haben eine Website, die ist ziemlich gut aufbereitet und die beschreiben dieses Thema Grenze und Schmuggeln und Drogenkuriere und so ziemlich genau. Sagen so am Anfang, also ihre Einleitung von dieser ganzen Thematik, es gibt jetzt kein Handbuch, wie man sich verhalten sollte, wie sich Zollbeamte verhalten, wenn man jetzt was über die Grenze schmuggeln möchte. Aber irgendwie haben sie doch ein Handbuch dann gemacht. Veröffentlicht.
Also, es gibt kein Handbuch.
Es gibt kein Handbuch, sagen sie, aber wir kennen uns ganz gut aus und deswegen versuchen wir es. Und ich habe mir das Ganze mal durchgelesen. Und dachte mir, boah, das geht schon wirklich ziemlich, ziemlich sehr in die Richtung zu, so schmuggeln sie ihr Gras sicher über die Grenze.
Das also klingt so doch nach einem guten Auf-den-Deckel-Service.
Ja, so ein Serviceartikel halt wirklich, ne? Ich habe mir da mal ein paar Sachen rausgezogen. Ich meine, die beiden haben halt extrem viel Erfahrung, vertreten halt seit 13 Jahren, ich weiß gar nicht, wann sie das geschrieben haben. Da stand halt seit 13 Jahren, ob das so aktuell ist, keine Ahnung. Aber die haben schon mehr als 10.000 Ermittlungsverfahren wohl durch im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Also, das passiert ziemlich oft.
Es passiert wirklich ziemlich oft. Also, wer irgendwie in NRW lebt, in Pott oder in Köln oder auch im Sauerland, wo auch immer, der weiß auch, dass das ziemlich oft passiert, weil jeder kennt irgendwen, der da irgendwie ein bisschen seine Finger im Spiel hat. Es ist halt einfach tatsächlich so. Ist was ganz anderes als in Bayern tatsächlich, wo ich noch nie jemanden hier irgendwie getroffen habe, der auch nur ansatzweise irgendwas mit Drogen zu tun hat. Also das ist echt.
Ja, wobei, ich meine, das Christel Mess aus Tschechien, das ist so ein bisschen noch so.
Da bin ich noch nicht mit in Kontakt gekommen.
Ich auch nicht. Ich auch nicht persönlich, aber durch diverse Geschichten.
Also man merkt halt, dass diese Toleranzkultur auch wirklich eine ganz andere ist. So, keine Ahnung. Merkt man halt auch bei der Seite von diesen Anwälten, weil die wirklich, wirklich tolerant eigentlich damit umgehen. Also hier sind ein paar Tipps an Drogenkuriere, die ich persönlich jetzt nicht unterstütze, diese Tipps, ne? Aber ich will sie ja trotzdem nennen, also nur so für den Fall. Zum Beispiel machen dann so ein eigenes Interview mit sich selbst, ne? So quasi ein Drogenkurier, der die Anwälte dann fragt, so, ja, was muss ich denn machen am besten, damit mir nichts passiert, wenn ich das machen will? Und die erste Frage, die sie sich selbst stellen in diesem Frage-Antwort-Stück, ist: Wie häufig hat ein Drogenkurier Erfolg, wenn er Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland bringt?
Gute Frage.
Ja, wie oft kann man sowas denn eigentlich machen, bis man erwischt wird? Und die sagen dann halt auch ziemlich eindeutig so, ja, so 10 bis 30 Mal kannst du es machen, bis du erwischt wirst. Also,
das ist quasi, das geht dann aus der Statistik mehr oder weniger hervor oder so.
So aus der eigenen Erfahrung, so in der Regel so 10 bis 30 Mal bist du schon safe und danach wird es halt so ein bisschen, ja, danach solltest du eher aufpassen, besser, ne, so. Aber einmal, da kann nichts passieren. Also sie sagen halt auch wortwörtlich, aus der langjährigen Praxis wissen wir, dass kein Kurier bei der ersten Fahrt einer solchen überführt wird.
Das ist schon krass.
Das ist halt schon so, ja, einmal ist kein Mal. Also so, Digga, wenn du das nicht nochmal machst, dann mach den Scheiß. Nimm das erste Mal vor allem so viel mit, wie du kannst, weil wir es eh nicht erwischen.
Das ist schon krass.
Das ist halt das erste Mal nur, ne?
Wobei ich tatsächlich schon mal kontrolliert wurde wegen sowas, ne?
An der holländischen Grenze, also niederländischen Grenze?
Nee, nicht wirklich an der holländischen Grenze, aber halt so, weiß nicht, irgendwie so da, ich weiß gar nicht genau, wo es war, auf jeden Fall irgendwo auf der Autobahn. Da bin ich nämlich vom Saarland aus mit einer Mitfahrgelegenheit nach Berlin gefahren. Und auf dieser Strecke haben wir dann einmal angehalten. Ich weiß noch, wie er zu mir gesagt hat, irgendwie so, ja, ich muss mir mal die Beine vertreten. Ja? Und er hatte so einen Kleinwagen, aber einen sportlichen Kleinwagen. War übrigens ein Bassist einer zwischenzeitlich relativ erfolgreichen Band. Jedenfalls hat der dann da angehalten. Ich bin dann auch raus, er ist raus.
Na komm, musst du doch kurz sagen, welcher Band denn?
Mega, mega.
So heißt die Band?
Ja.
Ah ja, okay. Ja. Okay.
Hat mit Dieter Bohlen, glaube ich, nichts zu tun. Aber egal. Jedenfalls sind wir dann da eben raus. Und im gleichen Moment, wo wir da gehalten haben, neben uns so Zivis gehalten. Zivis, also nicht Zivis, irgendwelche Zivis von der Arbeit der Wohlfahrt, sondern halt Leute, also Zivis.
Das ist halt Drogensprache, ne? Das sind die Zivis. Die Zivis. Also, wir wollen uns jetzt hier nicht. Also,
fahrbarer Mittag.
Wenn ihr sich den Eindruck erwecken, dass wir irgendwie was mit dieser Szene zu tun hätten.
Nee, aber das war auf jeden Fall ganz krass und die sind dann ausgestiegen und haben das dann direkt gefrontet quasi und haben gesagt, ey Leute, was geht bei euch? Hier gibt ihr immer den Ausweis und so und was macht ihr hier und was soll das eigentlich und so? Und es war halt wirklich, also es war irgendwo in Westdeutschland, aber es war jetzt schon irgendwie also 100, 200 Kilometer entfernt von der Grenze und ich habe mir so gedacht, Alter, kommt doch mal klar. Ich habe mit Drogen wirklich überhaupt nichts zu tun, ne? Und dann kommt da irgendwie irgend so ein Typ und denkt so, ja, da ist ein kleines Auto, sind zwei junge Männer drin irgendwie und die haben bestimmt irgendwie Dreck am Stecken.
Bestimmt haben sie das.
Ja, anstatt ihre Kapazitäten mal irgendwie, habe ich mich so aufgeregt.
Ja gut, aber du beschwerst dich jetzt, also dass du dann doch das erste Mal jetzt kontrolliert wurdest, aber er war dann vielleicht schon 31 Mal. Unterwegs.
Ja, er hat ja nichts
dabei.
Aber er
hat ja nichts dabei gehabt. Ja, du bist halt auch schon auf das Fahrzeug zu sprechen gekommen. das ist nämlich auch der nächste Punkt, den die beiden Anwälte da ansprechen. Das Fahrzeug spielt natürlich auch eine Rolle, ne, ob du jetzt kontrolliert wirst oder nicht. Also, dass du jetzt, da sagen die auch, dass du jetzt irgendwie wenn du mit einem alten Dreier-BMW über die Grenze fährst und dann am besten noch mit fetten Mucke und noch irgendwie so ein Sportauspuff hinten dran und alles tiefer gelegt, ja, dann ist die Überraschung vielleicht nicht so groß, wenn du dann angehalten wirst, ne? Also das ist, sollte dich jetzt auf jeden Fall nicht vom Stuhl
holen. Ja, aber dieser Seat oder was das da war, den der hatte, der war halt, oder Honda Civic oder sowas, der war halt mega neu. Also war halt ein Kleinwagen, aber der war halt mega neu. Und auf der anderen Seite sind wir mal zu fünft oder so nach Holland gefahren und dann auch zurück eben, mit so einem uralten Peugeot 306 von einem Kumpel von mir. Und der war so voll geladen, der Peugeot, dass wir sogar Schwierigkeiten hatten, halt einen Berg überhaupt hochzukommen und dass der Sprit irgendwann auf der Hälfte des Weges ausgegangen ist und wir dann irgendwie 10 Kilometer laufen mussten, um einen Kanister zu holen, ja, so um dann zur nächsten Tankstelle zu fahren. Also, und da wurden wir nicht kontrolliert, ja?
Ja, weil die sagen ja, bei der ersten Fahrt wirst du auf gar keinen Fall kontrolliert. Dann war's die erste Fahrt. Ah, okay. Also zumindest was die Grenze betrifft, so. Okay. Also die deutsch-niederländische. Ich weiß nicht, ich finde die Aussage gewagt, aber die werden es ja wohl wissen. Genau, und was das Fahrzeug angeht, klar, älteres Baujahr birgt auch mehr Gefahr. Deswegen, das wissen ja natürlich auch die Kuriere, die sind ja nicht doof, und die beiden Anwälte, Luis und Michaelis, die haben natürlich auch ihre Expertentipps da und sagen nicht nur das, was eh jeder schon weiß. Also mehrere Kuriere greifen deshalb mittlerweile auf den Mietwagen zurück, weil die sich denken, okay, ich habe zwar einen 3er BMW, weil ich den geil finde, aber ist vielleicht nicht so klug, echt damit so mit meinem ganzen Zeugs und dem ganzen Stoff da irgendwie über die Grenze zu fahren. Deswegen leih ich mir jetzt mal eben ein Auto. Machen mehrere Leute und dann, das finde ich so geil, schreiben die auf ihrer Website, beachten Sie aber, dass alleine die Einreise mit einem Leihwagen bereits Fragen aufwirft. Da die Beamten wissen, dass Mietfahrzeuge, die gerade nicht auffallen und das Kfz-Kennzeichen keine Vorbelastung hat, für einen Einfuhrschmuggel sich eignen, wird man hier besonders nachfragen, warum man nicht mit seinem eigenen PKW die Reise angetreten ist.
Also überlegen Sie sich einen guten, triftigen Grund, warum Sie jetzt mit dem Mietwagen genau unterwegs sind.
Das ist so, dieses beachten Sie, dass man sie darauf ansprechen wird.
Ja, so, genau.
Also, ist halt schon wirklich so.
Ich meine, wenn das jetzt in irgendeinem Kifferforum gewesen wäre oder sowas, da hätte ich ja nichts dagegen gehabt. Aber so Anwälte, die dann so Tipps geben, finde ich schon krass. Ja, okay.
Also, fand ich auch ganz geil. Ich wusste das auch nicht. Hätte ich nie darüber nachgedacht. Ich dachte so, mit einem Mietwagen bin ich safe, vor allem wenn ich dann jetzt irgendwie so ein Hyundai Siebensitzer da irgendwie am Start habe, noch mit Kindersitzen hinten drin oder sowas. Ja. Aber
die haben ja, die ganzen Mietwagen haben ja alle dieses WI-Kennzeichen, wo dann halt auch schon wieder, also früher war es ja München auch oft und so, dann war es nicht so auffällig, aber WI.
Naja, jetzt weiß ich auf jeden Fall dank Herrn Luis und Frau Michaelis, dass ich da aufpassen muss.
Ja, ja.
Also ich persönlich, wenn ich das mal machen möchte. Die nächste Frage ist, wie häufig finden Drogenfahnder die Drogen, die sich im Fahrzeug befinden? Ja, okay, jetzt sind wir halt an diesem Punkt angekommen, in dem, gut, wir wurden erwischt, kacke gelaufen, ne, bin ich doch mit meinem 3er BMW gefahren oder hatte keine gute Ausrede parat mit meinem Mietwagen. Jetzt habe ich auch noch Drogen im Auto. Finden die das jetzt oder nicht? Und dann schreiben die beiden, haben Sie schon mal versucht, 3 Kilogramm Marihuana in einem Fahrzeug gewinnbringend versteckt zu verbauen? Wir nicht. Aber wir können Ihnen mitteilen, dass dies schon aufgrund des Volumens nicht möglich ist. Ja, also pass auf, bis zur 3 Kilogramm Grenze geht es vielleicht noch, aber ab dann wird es halt schon schwierig, das zu verstecken. Mhm. Vor allem, sagen die, eine Tasche im Kofferraum oder auf der Rückbank ist jetzt nicht wirklich kreativ, jetzt nicht so wirklich empfehlenswert. Keine spektakulären Verstecke, wie sie selbst schreiben. Braucht man jetzt nicht drüber zu diskutieren. Manche versuchen es dann irgendwie noch in eine Tasche mit Schmutzwische in den Kofferraum zu verstecken, weil sie sich dann denken, okay, kein Bulle will an meiner Schmutzwische da rumwühlen und daran schnüffeln. Aber auch das sind Drogenfahnder wohl gewohnt und die werden sich wohl auch durch die Schmutzwäsche arbeiten, sagen die beiden. Also wenn es zumindest erforderlich sein sollte. Sie sagen aber auch, ne, also bei Pulver wie Heroin, Kokain oder Amphetamin wird es durchaus etwas spannender, weil Zitat. Das Volumen durchaus bei einem halben Kilo bis zu einem Kilo geringer ist. Zitat. Ne? Also, falls jetzt lieber irgendwelche chemischen Drogen transportieren wollen, dann
geht's schon dann ganz gut.
Dann gibt's vielleicht bessere Möglichkeiten. Ne?
Aber also jetzt, okay. Mhm.
Also, auch danke für diesen Tipp. Finde ich gut, dass ich das jetzt weiß. Also,
Heike und Christian.
Heike und Clemens.
Ah, Clemens.
Ja, wenn ich jetzt irgendwie doch mal ins Drogenbiss einsteigen möchte, dann, ich glaube, so Pulver stinkt auch nicht so krass wie Gras.
Wahrscheinlich.
Ja, aber das haben sie nicht bei sich geschrieben. Das wäre jetzt, ich möchte diesen Tipp jetzt aber auch nicht so aus, also so in die Welt hinaus posaunen. Also das ist jetzt auch nicht meine Absicht, da Leute zu motivieren in der Hinsicht. Wo versteckt man das denn am besten? Also jetzt hast du dein Gras dabei, ne, und weißt jetzt nicht, wohin damit. Okay, Schmutzwäsche ist jetzt nicht so die beste Idee. Heike und Clemens sagen halt, dass die Zollbeamten und die Polizisten, die werden wohl mit System vorgehen. Die werden sich eher von vorne nach hinten arbeiten. Also die werden so unter der Motorhaube nachschauen, werden in Hohlräumen, in der Seitenverkleidung auch nachschauen. Also da besonders bitte aufpassen. Unter den Sitzen in der Rückbank eingeklemmt. Das werden die alles sehen. Manchmal werden Drogen auch in das Reserverad eingearbeitet. Auch das wissen die Leute, ne? Also die sich da auf die Suche begeben, auch nicht so eine nice Idee. Hier aber nochmal ein wertvoller Tipp. Zum Schmuggel werden im Internet auch immer wieder Gimmicks angeboten. Hierbei können sie Dosen kaufen, die man aufschrauben kann. Eine Rosenkranzkette kann zum Versteck für Kokain werden. Präparierte Bücher können ein Versteck für Drogen sein. Dies kommt zwar in der Praxis nicht häufig vor, aber ist immer wieder anzutreffen. Ja.
Ah, also quasi Gimmicks holen.
Gimmicks holen. Also mit Gimmicks holen, da ist man schon eher auf der sicheren Seite. Also so, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel so, ich habe mal nachgeschaut, so Ravioli-Dosen. Da steht dann halt auch Maggi drauf, Ravioli, also die man bei den Festivals dabei hat. Ne? Dann ist da ja normalerweise so ein Dosenverschluss zum Öffnen. Bei den eigentlichen Ravioli-Dosen, aber die kannst du halt aufschrauben. Und dann kannst du da dein Gras drin verstecken und die sollen dann halt auch geruchssicher sein. Das sind halt zum Beispiel solche Gimmicks. Und klar, natürlich kommt am Ende noch der entscheidende Hinweis, wenn das alles schiefgelaufen ist, dann rufen Sie uns unbedingt an und speichern Sie sich jetzt auf jeden Fall unsere Handynummer als Notfallkontakt.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Finde ich gut, sehr bürgernah.
Bürgernah, ja. Wir sind da wirklich um einiges schlauer geworden. Und was haben wir heute Tolles gelernt über Nazis und Drogen? Wahnsinn.
Genau, wenn ihr irgendwie mal demnächst am Bellinghofer Meer sein solltet, weil euch diese Podcast-Folge so interessiert hat, ne, und dann denkt ihr euch, okay, ich mache noch einen Abstecher nach Holland, dann notiert euch diese Tipps.
Und die Nummer von den beiden.
Na, vertraut nicht eurer Schmutzwäsche.
Ja, weil die Schmutzwäsche ist ja eklig mit den ganzen braunen Bremsstreifen drin, aber ist auch nicht eklig genug, dass die sich da nicht durchwühlen können, weil immerhin geben die sich mit euch ab und das ist schon wirklich eklig genug.
So, genug vom Bellinghofer Meer. Ich hoffe tatsächlich sehr, dass wir nächste Woche ein anderes Thema haben. Ich hoffe, es wird nicht nochmal das Bellinghofer Meer sein. Aber bevor wir euch das nächste Thema bekannt geben, beziehungsweise uns auch selbst, kommt natürlich unsere Lieblingsrubrik dieser Sendung. Und zwar sind das die
Seo Haiku.
Ja, was ist denn jetzt los in letzter Zeit? Ne? Ich meine, wir haben Corona, wir haben Corona, wir haben Corona, wir haben Corona. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es findet kaum noch was anderes statt. Die Google Trends belegen das auch so ein bisschen. Unsere beiden Themen haben tatsächlich Zusammenhang mit Corona.
Ja, stimmt.
Das ging gar nicht anders. Ne? Ich meine, ich habe Tschechien. Google
Trends sind voll mit Corona.
Genau.
Google Trends sind auch schon infiziert quasi.
auch schon infiziert, ja. Genau. Aber vielleicht können die ja ein paar Moncheries essen, die Google Trends. Oh mein Gott, okay. Ich fange jetzt einfach an. Genau, ich habe das Thema Tschechien gewählt, denn vielleicht werden es schon einige mitbekommen haben, Tschechien hat seine Grenzen geschlossen. Wir dürfen nicht mehr nach Tschechien.
Und alle so, okay.
Die haben Angst vor Corona. Die wollen nicht, dass wir Corona da reinbringen. Deswegen für Österreich, für Deutschland.
Die Ösis dürfen auch nicht rein.
Ja,
die
dürfen
dann auch nicht rein. Dann ist es ja wenigstens so gerecht.
Ja, dann ist es wenigstens gerecht. Wir kommen nicht mehr rüber. Also Tschechien ist bei uns tatsächlich quasi ums Eck. Da gibt es auch keine richtige Grenze. So. Man fährt eigentlich nur so über die Autobahn und dann ist man auf einmal in Tschechien. Und es sieht auch übrigens total anders aus. Ich weiß nicht, ob in dir Tschechien? Das schon mal aufgefallen ist.
Ja,
nee, sobald du über diese unsichtbare Grenze fährst, ist so alles irgendwie so braun auf einmal. So.
Braun? Ja. Ach komm, jetzt.
Nein.
Weißt du, vorhin haben wir uns doch über Nazis beschwert, ja?
Ich meine ja nicht politisch gesehen, sondern irgendwie so die Felder und so, sie werden so
die
freundlich.
Sind braun.
Die Landwirtschaft in Bayern ist doch so ein bisschen nicer, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber nein, wir wollen es ja jetzt nicht über Tschechien auslassen.
Nitrathaltiger.
Sondern unser japanisches Gedicht vortragen. Was tun wir denn jetzt? Sie lassen uns nicht mehr rein. Das Ende bricht ein. Ja. Hat sich so gerimt.
Das reimt sich sogar. Meins reimt sich auch.
Deins reimt sich auch.
Ja.
Das liegt daran, dass wir uns so ein bisschen gerappetelt haben.
Gerappetelt.
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 Wir haben versucht, ein bisschen zu rappen, weil wir gedacht haben, wir können einfach jetzt die ganze Folge rappen. Aber es hat leider nicht so gut funktioniert.
Stimmt.
Na gut, jedenfalls, die Börsen sind ja dramatisch eingebrochen, der DAX und alles und
kannst
Corona.
Kannst du bitte ein bisschen netter klingen?
Ach so.
Und irgendwie.
Die Börsen sind ja eingebrochen und das war natürlich eine Riesenkatastrophe für die ganze Weltwirtschaft. Für eine kleine Gruppe von Menschen, die vor ein paar Jährchen gedacht haben, ach Mensch, dieses Zeug mit der Kryptowährung und so, das klingt doch richtig cool. Ja, immer so dieses normale, irgendwie so Euro für Dollar, Dollar für Yen, brasilianische Real für D-Mark, Reichsmark, ganze Devisenhandel ist ja irgendwie langweilig. Bundesanleihen, DAX-Aktien, irgendwie MDAX und dann noch Nasdaq und die Tokioer Börse und so weiter. Das ist alles so kompliziert und nervig und langweilig irgendwie. Und da haben sich ein paar Leute gedacht, so geil, wir machen hier so richtig kryptomäßig was am Start. Die wenigsten Leute, die irgendwann mal in Kryptowährungen investiert haben, wissen überhaupt, wie Kryptowährungen funktionieren. Deshalb gab es zwischendurch irgendwie.
Ist das jetzt nur dafür da, dass du dich irgendwie für Kryptowährungsinvestoren, dass du dich ein bisschen über die auskotzen kannst?
Nee.
Du wisst doch eh alle nicht, wie das funktioniert,
ihr
Idioten.
Ihr habt
einfach nur keinen Bock mehr auf normales Geld, ne?
Ja, ein bisschen so war es auch.
Entschuldigung für den.
Und auch die Banken, also die. Also, da könnte man auch nochmal eine Sonderfolge drüber machen, über die Bitcoins und den ganzen Scheiß. Aber gut, lassen wir es erstmal für den Moment dabei. Jetzt in dem Moment, als die Börsen eingebrochen sind, da ist natürlich auch der Bitcoin drastisch eingebrochen. Ich glaube, er hat irgendwie innerhalb von 3 Tagen oder so also 1000 Dollar Wert verloren oder sowas. Also richtig extrem. Er war vorher so 6500 oder sowas wert. Jetzt ist er unter 5500. Jedenfalls haben da Leute wahrscheinlich wieder viel Geld verloren, aber irgendwelche Bitcoin-Millionäre haben vielleicht trotzdem was gewonnen. Egal. Jedenfalls lautet mein Haiku so. Der Bitcoin ist futsch, doch das ist er schon lange. Mir wird Angst und Bange.
Auch ein schöner Rhyme.
Allerdings habe ich jetzt gerade im letzten Moment noch umgefreestylt und dadurch ist der letzte Vers
lang, ne?
6 Silben lang geworden. Aber
mir wird Angst und Bange. Ja, was war denn vorher?
Mir wird ganz bange. Aber das ist irgendwie nicht so wirklich ein Satz.
Naja, gut. Aber man darf hier auch mal so ein bisschen abweichen.
Ja. Und das waren auf jeden Fall unsere
Seo Haiku.
Und wir starten wie immer bei unserem Lieblingsfluss. Also ich meine, es gibt ja so die Top 3 der lieblingssaisonalen Flüsse
in Tansania.
Und das ist auf Platz 1 auf jeden Fall, oder Platz 2 würde ich sagen.
Naja. Platz irgendwann zwei. Verraten wir euch vielleicht Platz 1.
Genau, Bubu.
Bubu, zufälliger Artikel.
Ja.
Karl Josef von Urach.
Beziehungsweise sein voller Name ist Karl Josef Wilhelm Florestan Gero Crescentius Fürst von Urach, Graf von Württemberg. Geboren 1865 in Ulm und gestorben 1925 in Stuttgart, ein deutscher Adliger aus der Nebenlinie des Hauses Württemberg und Offizier der württembergischen Armee.
Es wird wieder historisch in Folge 9 von Auf den Deckel. Freut euch darauf, vielleicht geht's wieder um Drogen, wer weiß. Bis dann.